Der Radio WMW Director's Cut. Das ungefilterte Interview.
Im Kern geht es doch darum, reden wir als Regierung über die Dinge, die die Menschen beschäftigen und vor allem ändern wir was durch Entscheidungen oder reden wir zu viel über uns selbst und wir haben die letzten Jahre einfach zu viel über uns selbst geredet.
Gesundheitsminister Jens Spahn aus Ottenstein, offen und ehrlich über die Probleme der Bundesregierung. Ich habe ihn in Ahaus in der CDU-Geschäftsstelle getroffen, morgens um 8 und habe ganz ausführlich mit ihm gesprochen. Es gab spannende und ehrliche Antworten auf die Kanzlerfrage, darauf, ob AKK noch die richtige CDU-Chefin ist oder ob er sich nicht auch vorstellen könnte, selbst Kanzler zu werden. Er ist sehr persönlich geworden, hat auch kein Brötchen gegessen, weil er gerade Intervallfasten macht. Weiß gar nicht, ob ich das erzählen durfte, aber egal. Ich habe natürlich auch mit ihm über die medizinische Versorgung im Westmünsterland gesprochen. Ich bin Lennart Thies, viel Spaß bei den nächsten 20 Minuten. CDU-Geschäftsstelle in Ahaus, ein schöner Raum, gediegene Holzstühle, Holztisch, paar Brötchen auf dem Tisch. Sie haben den Kopf ein bisschen in die Hand gelegt, wirken sehr, sehr entspannt. Wenn Sie sich hier umschauen, ist das so ein bisschen so back to the roots?
Na, jedenfalls ist das hier in der CDU-Geschäftsstelle ein Ort, wo ich schon viele Stunden verbracht habe, auch Sitzungen ja geleitet habe, auch als ich hier vor Ort, da längst war es dann 3-4 Häuser weiter, als JU-Stadtverbandsvorsitzender mal angefangen habe in der Jungen Union. Und das erinnert mich daran, dass ich auch schon ziemlich lange dabei bin.
Und was für Erinnerungen sind das, die Sie hier dann mit so einem Raum verknüpfen und auch mit Ihrer Anfangszeit?
Na, erstmal, aber das gilt, glaube ich, für Vereine und Verbände genauso wie für Parteien und Jugendorganisationen. Wenn 2, 3, 4 sagen, komm, lass uns mal was machen, sich engagieren, die Dinge organisieren, dann entsteht auch wieder ein Stück Leben in so einem Verband. Also die Junge Union in Ahaus, das weiß ich noch, vor 20 Jahren, die gab es faktisch nicht. Und wir haben mit einer guten Handvoll Leute gesagt, lass uns mal wieder starten, haben hier zum Beispiel über Logo, soll es ein Logo geben oder nicht, eine intensive Diskussion geführt, über Nachtbusse, Dinge, die heute selbstverständlich sind, ob wir die brauchen oder nicht. Und so bin ich eben über Engagement vor Ort und über Themen von vor Ort so nach und nach immer mehr in die Politik gekommen.
Wie hat sich Ihr Leben seit damals verändert?
Naja, ich habe im Grunde die Chance, die Möglichkeit gehabt, aus meinem Hobby Politik Beruf zu machen. Ich sage immer, das ist so wie bei meinem Bruder, der gerne Fußball spielte zumindest und viel spielte. Der wäre natürlich auch gerne aus der Kreisliga in die Bundesliga gegangen. Und die Chance habe ich eben gehabt, aus Hobby, das ich echt gern gemacht habe, dann tatsächlich Vollzeit Beruf zu machen. Und das empfinde ich jedenfalls als Riesenprivileg.
Dann schauen wir doch mal und bleiben so ein bisschen vielleicht in dem Fußballjargon. Halbzeit gibt es ja beim Fußball auch, die großen Analysen immer bei Länderspielen, da kommt dann der Herr Klinsmann oder irgendwelche anderen Experten. Halbzeit jetzt auch bei Ihnen, bei der GroKo. Wie fällt da Ihre Bilanz aus?
Erstmal wäre die Frage, wer spielt da gegen wen? Aber unabhängig davon, meine Bilanz wäre, wir haben ziemlich viele Tore geschossen, also viel auch Wichtiges umgesetzt, ob es beim Thema mehr Bundespolizisten, bei der Erwerbsminderungsrente, Migration, Begrenzung von irregulärer Migration und Zuwanderung, die Frage Digitalpakt, Investitionen, Infrastruktur, bei uns in der Pflege, in Gesundheit. Wir haben viele Tore geschossen, wir haben aber so gespielt, dass keiner gerne zuschauen mochte. Also es sah nicht gut aus.
Das wäre so meine Frage auch gewesen. Also das Zeugnis, Sie haben sich ja selber ein Zeugnis quasi so ein bisschen ausgestellt. Es gab ja die Halbzeitbilanz, ich glaube 83 Seiten lang, die ganze Bilanz, wo man sagt, hey, wir haben wirklich viel auf den Weg gebracht, schon viel geschafft, vieles ist auch unterwegs, aber irgendwie kommt das bei den Leuten nicht so an. Die CDU, CSU, SPD verliert an Sympathiewerten. Wie passt das zusammen?
Ja, weil das Spiel eben nicht ansehnlich ist. Wir reden so viel über Befindlichkeiten, über Stimmungen. Wir haben viel schlechten Streit gehabt, ja auch zwischen CDU, CSU. Wir haben in den Parteien viele Umbrüche. Die SPD gerade seit Monaten ja erstmal mit sich selbst beschäftigt. Und mein Eindruck ist, die allermeisten Bürgerinnen und Bürger interessiert es aber gar nicht, wer Parteivorsitzender ist. Die Pflegekräfte, die ich gleich hier in Ahaus besuche, die interessiert es wahrscheinlich auch nicht mal richtig, wer Gesundheitsminister ist. Die interessiert die Frage, haben wir ein Gefühl dafür, wie ihr Alltag aussieht? Und vor allem wollen wir an den Problemen was ändern. Mehr Kollegen, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen. Das Gleiche gilt für Polizisten, für Landwirte, für die jeden Morgen zur Arbeit fahren, für Eltern. Also ich könnte mich munter weitermachen. Im Kern geht es doch darum, reden wir als Regierung über die Dinge, die die Menschen beschäftigen und vor allem ändern wir was durch Entscheidungen oder reden wir zu viel über uns selbst? Und wir haben die letzten Jahre einfach zu viel über uns selbst geredet.
Was glauben Sie, wie man das ändern kann?
Schlicht und ergreifend arbeiten, 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 also umsetzen. Eine Regierung ist ja nicht dazu da, vor allem nur über Befindlichkeiten zu diskutieren, sondern eben durch Entscheidungen Unterschied zu machen. So wie wir gestern zum Beispiel in Meseberg in der Kabinettsklausur für Betriebsrentner eine Entlastung jetzt erschaffen, ein Thema, das auch hier im Kreis viele beschäftigt, die Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten, den Arbeitslosenversicherungsbeitrag senken. Damit haben ab dem 1.1. die Bürger netto mehr, die arbeiten gehen. Also durch konkrete Entscheidungen Unterschied machen und aufzuhören mit der Nabelschau. Das ist eine banale Empfehlung, aber wir müssen es halt mal machen. Und ich hoffe, dass nach den beiden Parteitagen, die CDU diese Woche, die SPD übernächste Woche, dass wir dann auch ein Stück Ruhe haben.
Einer, der macht, das sind Sie ja. Also selbst Frau Merkel, mit der Sie ja, oder der, da wurde Ihnen ja zumindest mal ein angespanntes Verhältnis nachgesagt. Selbst sie hat gesagt, das ist ein Minister, der schafft was weg. Und Sie bekommen da auch von extern, also ich zitiere mal so den Spiegel, Deutschlands angesehenster Minister, SZ, sagt der Blitzheiler. Die Welt sagt 16 eingelöste Versprechen. Also Sie als Minister, also jetzt zu Ihrer persönlichen Halbzeitbilanz, bekommen ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Gehören zu den, das war ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut, wo ich das gefunden habe, gibt ihm die Topnote. Zwei Minister, die so gut bewertet sind. Und da gehören Sie dazu. Freut Sie das?
Klar freut mich das, weil ich es als Ansporn nehme und als Anerkennung für das, was wir auch bei uns im Ministerium in den letzten 20 Monaten gemacht haben, nämlich eben nicht nur reden, sondern aus den Debatten in der Sache über Probleme auch zu konkreter Umsetzung zu kommen. Also zu sagen, die elektronische Patientenakte, die versuchen wir jetzt seit 15 Jahren einzuführen, wir wollen sie jetzt 2021 gangbar machen. Zu sagen, wenn alle zu Recht mehr Pflegekräfte einfordern, wir finanzieren die jetzt und wir arbeiten Schritt für Schritt mehr Ausbildung, Fachkräfte aus dem Ausland daran, das entsprechend umzusetzen. Ärzte auf dem Land, es hilft ja keinem hier, auch bei uns im Münsterland nicht, der einen Arzttermin sucht, wenn wir da abstrakte Debatten führen, sondern konkret für die Ärzte eine finanzielle Unterstützung, aber auch über 116, 117 eine Hotline sozusagen, eine Telefonnummer, an die Patienten sich wenden können. Also mir ist einfach eins wichtig, im Alltag erlebbar, umsetzbar einen Unterschied zu machen, um Vertrauen zurückzugewinnen. Wir haben offenkundig viel Vertrauen verloren, das wollen wir zurückgewinnen.
Der umtriebigste wurden Sie auch genannt. Keine Woche ohne Themenoffensive, Pflege-Sofort-Programm, Impfpflicht bei Masern, Apothekenschutzgesetz, Psychotherapeutenausbildung, Studium für Hebammen, zwischendurch mal eben mit dem Billigflieger in den Kosovo, um mal zu schauen, ob da noch ein paar Pfleger für den deutschen Markt sind. Heißt also, Sie machen wirklich viel. Was kommt als nächstes? Was steht als nächstes auf Ihrem Themenprogramm?
Erstmal geht es nicht nur um viel, sondern wie gesagt auch darum, dass es einen positiven Unterschied macht. Das ist mir sehr wichtig. Und dass bei jeder Debatte, die ich beginne, die wir beginnen, wir am Ende auch zu einer Entscheidung kommen. Also nichts ist schlimmer als diese Debatten, die dann irgendwie 3-4 Tage in den Zeitungen gehen oder in den Radios und dann passiert nichts. Was haben wir vor im nächsten Jahr? Was mir wichtig ist, ist das wirklich das Thema digitales Gesundheitswesen. Nirgendwo wird noch so viel gefaxt in Deutschland wie im Gesundheitswesen zwischen Ärzten, Ärztenkrankenhäusern, Pflegedienste, Papierabrechnungen noch und nöcher. Und wir möchten eben, dass auch das Gesundheitswesen in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts ankommt. Die fangen nämlich in ein paar Wochen an. Also, dass eine elektronische Patientenakte da ist, dass wir ein E-Rezept haben. Es ist wie bei der Bank, nicht mehr die Papierüberweisung, sondern tatsächlich das digital verfügbar ist, dass Online-Sprechstunden möglich sind, ist gerade auch im ländlichen Raum, glaube ich, ein gutes Zusatzangebot, dass man mit Ärzten dann eben auch online direkt sprechen kann. Also das Digitale wirklich aus dem hinteren Mittelfeld im Gesundheitswesen in Europa nach vorne zu führen, das ist die große Aufgabe nächstes Jahr.
Da sind wir schon wieder beim Mittelfeld, Fußballbegriff. Zweite Halbzeit startet bald. Glauben Sie, dass das Spiel auch bis zum Ende gebracht wird oder Spielabbruch und Neuanfang?
Aus meiner Sicht ist es zu Ende zu bringen. Also das ist ja tatsächlich wie am Samstag dann beim Fußball gucken. Man will ja dann schon auch sehen, wie die 90 Minuten sich so entwickeln insgesamt und wie das Spiel sich weiterentwickelt. Und das gilt eben auch für diese große Koalition. Also ich war vor 18, 20 Monaten nicht jemand, der gesagt hat, wir brauchen unbedingt wieder eine große Koalition. Weil ich schon auch glaube, dass es wichtig ist, dass die großen Parteien sich unterscheiden. Aber wenn man sich entscheidet und wir haben uns dafür entschieden, in diese Regierung zu gehen und diese Koalition zu bilden, dann finde ich, haben wir einfach die verdammte Pflicht, unsere Arbeit zu machen. Und wenn ich mich in Europa umschaue im Übrigen, gerade nach den Wahlen auch in Spanien, wenn wir die Lage in Italien nehmen, Minderheitsregierungen in vielen Ländern in Europa, was wir Deutschen manchmal unterschätzen ist, wie sehr auch die anderen europäischen Länder ein Stück weit darauf setzen, dass wir hier stabile Verhältnisse haben. Wir sind das größte Land, wir sind das stärkste Land, wir sind ein Land auch durchaus, auf das man hört in der Europäischen Union. Aber dafür ist es eben auch wichtig, dass nicht Chaos ist in Deutschland. Das ist auch für die EU wichtig. Das ist nicht der einzige Grund, aber ein wichtiger.
Am Wochenende Bundesparteitag der CDU. Wird da die Große Koalition auch nochmal großes Thema werden?
Natürlich wird auf dem Parteitag auch über die aktuelle politische Lage gesprochen. Die kann ja nicht zufriedenstellen. Ich meine, wir sind in den Umfragen nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben jetzt 3 Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gehabt mit schlechten Ergebnissen aus unserer Sicht und auch Ergebnissen, die mich jedenfalls sehr beschäftigen. Warum etwa in Thüringen die Populisten von links und rechts über 50% der Stimmen haben, kann ja keinen, der irgendwie politische Verantwortung hat, ruhig lassen, sondern immer wieder die Frage stellen, wie kann es sein, dass wir so viel Vertrauen verloren haben und wie gewinnen wir es zurück? Ne? Und meine feste Überzeugung ist eben vor allem durch gute Debatten und vor allem durch Umsetzen und einen Unterschied machen. Und das ist das, was ich mir auch von diesem Parteitag als Signal wünsche. Nicht Personaldebatten, wir wollen nicht den Sozi-Weg gehen, hätte ich beinahe gesagt, den Weg der Sozialdemokratie, irgendwie ständig nur über das eigene Personal zu reden, das nervt die Leute auch zurecht, sondern in der Sache zu reden, wie wollen wir diese 20er Jahre gestalten? Wie wollen wir dafür sorgen, dass Deutschland, dass das Münsterland auch in 10 Jahren noch wirtschaftlich stark ist? Ich weiß als Gesundheitsminister ziemlich genau, wenn wir in 10 Jahren noch Pflege und Gesundheit bezahlen wollen, müssen wir noch ein paar Maschinen und Autos in die Welt verkaufen. Das kommt ja nicht von nix. Also die Frage, wie uns das gelingen kann, die würde ich gerne in den Mittelpunkt rücken.
Sie haben es gerade angedeutet, Personaldebatten bringen einen nicht groß weiter beim Fußball. Ich bleibe einfach immer mal so ein bisschen da in dieser Phrase da drin. Beim Fußball, wenn es nicht läuft, wechselt man den Trainer. Manche Vereine ziemlich schnell, ziemlich häufig. Für Sie, wenn ich das höre, keine Option, jetzt die Spitze wieder auszutauschen.
Ja, wir sind, auch das ist dann die Analogie, ein Team. Und haben auch als Team zusammen Verantwortung für die Lage, wie sie ist, aber vor allem auch Verantwortung aufzuzeigen, wie wir in diese 20er Jahre gehen wollen. Und das zeigt sich ja auch, ich meine, viele unserer Wähler, unserer Mitglieder sind dankbar für das, was Angela Merkel in den letzten 14 Jahren als Kanzlerin auch für Deutschland geleistet hat, erreicht hat und sicher durch auch Krisen geführt hat. Und gleichzeitig spüren ja alle, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo es auch um den Neuanfang geht, um den Wechsel geht, um ein Team, dessen Hauptbezugspunkt auch eben nicht mehr Angela Merkel ist, sondern es geht jetzt in ein neues Jahrzehnt, in eine neue Zeit. Und diesen Startpunkt müssen wir eben gemeinsam, glaube ich, stärker auch markieren und herausarbeiten. Ich bin jetzt nicht der Superfußball-Experte. Im Stammtisch werden Sie daheim in Ottenstein im Zweifel schon lachen, dass ich so viel Fußballvergleiche habe. Aber eins ist doch auch klar, Vereine mit ständigem Trainerwechsel sind auch nicht per se die erfolgreichsten.
Nichtsdestotrotz, die Umfragewerte von AKK, Deutschland Trend vom 7.11., sind die Werte so schlecht wie noch nie. Jetzt zuletzt in Baden-Württemberg, Junge Union, Friedrich Merz hatte gesprochen und verabschiedet wurde er mit Kanzler, Kanzler, Kanzler rufen. Da scheint ja irgendwie doch tatsächlich auch Unruhe da zu sein und vielleicht auch von vielen der Wunsch, dass Friedrich Merz wieder zurückkehrt.
Klar ist eine gewisse Spannung da in diesem Übergang von Angela Merkel in die neue Zeit, aber eben auch angesichts des Vertrauensverlustes, den wir in Wahlen sehen. Wie gesagt, lässt er keinen kalt, der irgendwie sich politisch interessiert. Deswegen ist die Laune jetzt nicht überschwänglich. Das wäre ja auch angesichts der Lage Quatsch. Und trotzdem finde ich, ist Panik oder Chaos oder alles durcheinander eben auch keine gute Antwort. Und ich würde mir halt wünschen, dass wirklich dann alle sich auch im Team engagieren. Also es ist ja auch wie im Fußball, an der Seitenlinie stehen und alles besser wissen und reinrufen, das kann jeder. Wir haben ja immer 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland, weil 80 Millionen vom Fernseher genau wissen, was jetzt Jogi hätte machen sollen. Ich finde es wichtiger, sich im Team zu engagieren und ich kann nur alle ermuntern, halt auch in diesem Team mitzuarbeiten.
Heißt also, Sie unterstützen auch weiter AKK?
ich möchte weiter mit Ihrem Team mitarbeiten, ja.
Das sind sehr ruhige, sehr besonnene Töne. Ich habe eh das Gefühl, seit Sie Minister sind, wir haben schon drüber gesprochen, kümmern sich sehr viel um Themen und sind weniger in Talkshows, weniger bei so Boulevardthemen am Start. Täuscht mein Eindruck? Ist das so oder ist es richtig? Ist das so ein bisschen mehr Ihre Taktik, sich wirklich auf Themen zu konzentrieren und weniger ja, so ein bisschen Krawall zu machen, sage ich mal?
Also zum Ersten habe ich mich immer auf Themen konzentriert und wenn Debatte war, auch mal kontroverse Debatte, dann ja immer in der Sache, weil es Themen sind, ob es Migration ist, ob es Generationengerechtigkeit ist, Rente, weil es Themen sind, wo mir einfach eine Lösung in der Sache wichtig war. Jetzt habe ich eben eine neue Möglichkeit, als Bundesminister nicht nur auch Debatten anzustoßen, sondern viel stärker eben auch zu einem Ergebnis zu führen und umzusetzen. Und das möchte ich auch nutzen. Und zum Zweiten, ich gehe jetzt auch auf die 40 zu. Vielleicht macht das Alter manchmal auch gelassener.
Nichtsdestotrotz haben Sie schon hier in Ahaus und in Ottenstein damals gesagt, ich würde gerne Kanzler werden. Ist es immer noch so? Oder sind Sie jetzt an dem Punkt, wo Sie sagen, ach, als Minister geht es mir eigentlich auch ganz gut?
Ich habe das zwar nicht gesagt, sondern es wurde mir in die Abi-Zeitung, vor 20 Jahren übrigens ganz genau, geschrieben. Und trotzdem bleibe ich aber bei einem. Und das hat hier angefangen, in diesem Raum, in der CDU-Geschäftsstelle Ahaus. Ich habe immer gewusst, wenn du politisch gestalten willst, brauchst du halt ein Amt. Also du brauchst ja eine Funktion, ob du im Stadtrat arbeitest, in der Stadtverwaltung, Bürgermeister, Landrat, als Minister. Du kannst ja nur gestalten und einen Unterschied machen und eben nicht nur reden, sondern auch tun, wenn du in politischer Verantwortung bist und ein Amt hast. Und das Amt mit der höchsten politischen Verantwortung, aber eben auch der höchsten Gestaltungsmacht in Deutschland, ist das Kanzleramt. Da gibt's ja nichts dran rumzudiskutieren. Aber eigentlich bin ich im Moment ganz froh damit, erstmal als Gesundheitsminister für 5,5 Millionen Menschen, die jeden Tag in Gesundheit und Pflege zur Arbeit gehen, einen Unterschied zu machen.
Zwei Sachen würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen. Und eine Sache ist die soziale Medien. Da sind Sie sehr aktiv, auch auf Facebook. Immer mal wieder Facebook Live, wo man Ihnen Fragen stellen kann. Ich verfolge das Ganze. Und was mir auffällt, selbst wenn Sie was geschaffen haben, wenn Sie was machen, etwas anstoßen, es gibt immer eine ganz, ganz große Anzahl an Hatern, an Hasskommentaren, wirklich Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen, die Sie persönlich angreifen, teilweise auch diffamieren. Wie nehmen Sie sowas wahr? Wie gehen Sie damit um? Also was für ein dickes Fell muss man haben, dass sowas an einem abprallt oder prallt es gar nicht an Ihnen ab?
Naja, was heißt abprallt? Ich nehme es natürlich schon auch wahr. Ich wundere mich auch darüber, wie sehr in Teilen auch Sprache und die Sitten verroht sind. Ich frage mich immer, ob die Leute einem das auch so sagen würden, wenn sie einem gegenüber säßen. Wahrscheinlich nicht. Also wie sehr auch jeder sitzt zu Hause und hackt was in seinen Computer oder in sein Handy, wie sehr das auch das Miteinander verändert. Aber gleichzeitig spüre ich eben an vielen Stellen auch viel Unterstützung und Ermunterung. Und eins darf man nie machen, Facebook oder Twitter für die wirkliche Welt halten. Also eben, ich nehme wahr, was da ist, muss man auch. Ich nehme auch Stimmungen da wahr und auf und auch Kritik. Aber es ist halt nicht das einzig wahre Leben, sondern es gibt deutlich mehr.
Aber schafften Sie es tatsächlich, dass Sie das nicht trifft, solche Kommentare?
Also die allermeisten zielen ja vor allem auch auf mich in meiner Funktion als Minister, als Teil der Bundesregierung, als Abgeordneter. Und insofern trenne ich das dann auch ein Stück. Das ist dann ja auch Frust an dem Staat sozusagen und mit dem Staat. Und wenn du jetzt von jeder Beleidigung und allem dich irgendwie kirre machen lässt, das gilt übrigens leider schon sogar für Bürgermeister und Stadtratsmitglieder, die echt auch mittlerweile eine Menge aushalten müssen und es dabei noch viel schwerer haben, als wir manchmal auf der Bundesebene, weil im Zweifel auf uns passt noch jemand dann auch auf, etwa bei Sicherheitsfragen. Das macht mir echt Sorgen, was da zum Teil mittlerweile abgeht. Wenn du da aber von jeder Sache dir was annimmst, dann bist du wahrscheinlich tatsächlich im falschen Job.
Ganz anderes Thema. Was ich sehr spannend finde, als letzter Punkt auch, der Alltag von Jens Spahn. Wie hat sich Ihr Leben geändert? Also ne, ich mal weiß, unser Interview, Sie müssen jetzt auch so langsam Druck machen, weil schon der nächste Termin ansteht. Wie sieht Ihr Alltag aus, so ein Tagesablauf von Jens Spahn aktuell?
Liegt ja immer dran, wo. Also wenn ich heute hier den ganzen Tag im Westmünsterland unterwegs bin, dann haben wir das schon sehr gut hintereinander gepackt, die Termine, weil ich eben möglichst viel dann auch hier bei uns in der Heimat mitbekommen möchte. Aber es ist in aller Regel irgendwo zwischen 7 und 8 geht's los und irgendwann zwischen 9 und 11 ist es vorbei. Was mir halt wichtig ist, kleine Inseln zwischendurch, nicht jedes Wochenende, aber mal eben am Wochenende gar nichts. Und dann mit meiner Familie, meinem Mann, einfach, ja, wie jeder andere auch, die Tage und die Zeit genießen.
Bleibt da Zeit für Hobbys?
Mittlerweile ist Familie und Freunde das Haupthobby eigentlich, einfach Zeit zu haben. Also einfach nur nichts tun ist schon fast ein Hobby.
Schaffen Sie es noch zum Stammtisch nach Ottenstein?
Viel zu selten, aber den letzten Stammtisch vor Weihnachten, den nehme ich mit.
Letzte Frage für heute und dann bedanke ich mich auch wirklich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Hier bei uns aktuell eine große Diskussion, kein Notarzt mehr in Frieden, in Zusammenlegung der Geburtenstationen Borken und Bocholt, vorher ja schon Stadtlohn und Ahaus, und das Gefühl bei vielen Menschen, unsere Situation der Versorgung hier vor Ort wird schlechter.
Ich verstehe das Gefühl, ich verstehe auch die Debatte. Und natürlich sind Borken die Frage, steht im Pass noch Geburtsort Borken oder Bocholt, auch eine emotionale Frage, verstehe ich ja auch. Aber wenn man jetzt einfach mal einen Schritt zurücktritt und sich die Versorgung hier bei uns im Kreis anschaut, ist die ziemlich gut. Wir können mal zusammen auch in manche andere Region in Deutschland gehen. Aber klar, jede Veränderung lässt erstmal Fragen aufkommen. Ist der Notarzt immer noch schnell genug da, wenn wir ihn brauchen? Können die das sicherstellen? Wie ist das, wenn man für die Geburt halt mal zwei Orte weiterfahren muss? Jede Veränderung, gerade im Medizinischen, wo es auch um was sehr Emotionales geht, lässt Fragen aufkommen. Und ich finde wichtig, dass diese Fragen gut beantwortet werden. Und ich finde, das passiert auch, sowohl von Seiten der Krankenhäuser wie von Seiten des Kreises. Und dass eben Lösungen angeboten werden. Also entscheidend ist ja, dass der Notarzt schnell genug in Frieden ist, wenn er gebraucht wird. Und entscheidend ist, dass die, die eine Geburtsklinik brauchen, eine Geburtshilfe brauchen, in erreichbarer Nähe eine haben. Und wenn wir das sicherstellen können und wenn vor allem, ich entscheide das ja hier konkret nicht im Kreis, die hier im Kreis Verantwortung haben, sicherstellen können, dann finde ich, ist doch das Entscheidende erreicht.
Also die Situation ist in Ordnung, so wie sie ist?
Klar gibt es Stellen, Situationen, Orte, selbst bei uns in Ottenstein, wo im Zweifel ein Arzt mehr die Dinge erleichtern würde. Also ich will jetzt nichts schönreden. Aber ich finde, wenn man einfach mal wirklich über Deutschland schaut, auch in ländliche Regionen schaut, haben wir hier im westlichen Münsterland schon noch eine gute Versorgung. Meine Aufgabe ist aber auch, den Rahmen so zu setzen, dass das so bleiben kann. Also dass Ärzte Lust haben, stärker Lust als bisher, wieder aufs Land zu gehen. Dass wir auch Notfallambulanzen und Systeme so finanzieren, dass die eben auch in der Fläche da bleiben können. Übrigens Geburtskliniken auch, ist ein Riesenthema. Wie viele Geburten muss ich eigentlich im Jahr in so einem Krankenhaus haben, damit es sich auch finanziell lohnt? Das ist halt schon die Wahrheit. Irgendwie nicht mal jeden zweiten, dritten Tag eine Geburt ist natürlich bei zurückgehenden Geburtenzahlen, die wir auch im Münsterland haben, dann die Frage, kann ich das noch vernünftig darstellen? Aber ich sage nochmal, ich glaube, Borken und Bocholt mittlerweile ja sogar durch eine schnelle Straße verbunden. Das ist nichts, was in Borken jemanden erfreut. Da kann ich auch nichts dran schönreden. Aber ich glaube schon, dass wir eine gute Versorgung da haben werden.
Ja, also beim Fußball, die 90 Minuten werden um. Mit Nachspielzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dankeschön, Jens Spahn.
Es bleibt immer noch die Frage, wer gewonnen hat. Alles Gute.
Der Radio WMW Director's Cut. Das ungefilterte Interview. Immer online auf radiowmw.de.